Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe jetzt noch dieses Lied von Gerhard Terstegen im Ohr, das zu meinen absoluten Lieblingsliedern gehört. Da gibt es 8 Strophen, die allerdings die wenigsten kennen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat dieser Gerhard Terstegen im 30-jährigen Krieg gelebt und dieses Lied geschrieben. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches sage. Ich war vor vielen Jahren an einem Pfingstsonntag in einer Freikirche hier in Wien bei einem Gottesdienst. Und ich erinnere mich, der Prediger hat damals gesagt, ja, also ich kümmere mich nicht um kirchliche oder Feste und so, ich predige das, was mir wichtig ist. Ich habe keine Ahnung mehr, worüber er gepredigt hat, das war, glaube ich, durchaus eine gute Predigt. Trotzdem war ich etwas befremdet, denn wenn wir so die Bibel aufschlagen, im Buch Exodus, wo Gott sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit, dann beginnt das damit, dass er ihnen den Auftrag gibt, noch in Ägypten, ihr sollt ein Fest feiern. Ihr sollt ein Fest feiern. Und das sollt ihr jedes Jahr, das soll der erste Monat des Jahres sein, und jedes Jahr am 10. des Monats, am 14. des Monats sollt ihr das Lamm schlachten, das Passafest, Fest der ungesäuerten Brote. Jedes Jahr. Und das soll eine ewige Ordnung sein. Und wenn wir dann weiterschauen, wie Gott das Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat, sie kommen an den Berg Horeb, da gibt er ihnen Ordnungen für das Zusammenleben. Und da sind 4 Punkte, die ich da herausheben möchte. Das eine ist Regeln für das Zusammenleben, wie wir Menschen miteinander leben können, dass das Leben vernünftig gelingt. Und dann eine Ordnung für das Leben mit Gott. Da gibt es einen Raum, einen Ort, einen Raum, die Stiftshütte oder das Bundeszelt mit dem Allerheiligsten. Es gibt Zuständigkeiten, wer ist wofür verantwortlich, die Priester, die Leviten, das ist also geregelt, wer den Dienst dort tut. Und es gibt eine zeitliche Ordnung, da gibt es das tägliche Opfer, da gibt es die Sabbate, also jede Woche 6 Tage Arbeit und ein Tag Ruhetag feiern mit dem Herrn, Begegnung mit Gott. Es gibt dann die Neumonde, einmal im Monat wird gefeiert und es gibt die Jahresfeste. Und dann nur der Ordnungheit halber noch erwähnt, es gibt jedes 7. Jahr das Sabbatjahr und jedes 7x7, also jedes 50. Jahr ist das große Jubeljahr, das Halljahr. Wer Glück hat, erlebt das zweimal im Leben, normalerweise, wenn man einigermaßen Glück hat, einmal im Leben. Also das ist so etwas, das gibt's auch noch. Und ich denke mal so, das wäre die Lösung für unsere Finanz- und sonstigen Schuldenkrisen. So einmal im Jahr, einmal in 50 Jahren sind alle Schulden erlassen, ist Schluss. Wir fangen neu an. So alle 60 bis 80 Jahre, habe ich gehört, gibt es im Kapitalismus so große Zusammenbruch. Also wenn man alle 50 Jahre die Schulden erlässt, könnte man sich das ersparen. Wäre doch einmal was, nicht? Die biblischen Feste, vor allem die Torahfeste, das sind die aus den 5 Büchern Mose, haben eine sehr, sehr hohe Bedeutung in Israel. Es geht so weit, jeder Israelit, heißt es, muss 3-mal im Jahr vor dem Herrn, dem Herrscher, erscheinen in Jerusalem, wo dann das Heiligtum steht. Genau genommen sind 7 Feste, im Zentrum steht das Pfingstfest, es gibt 3 Feste davor und 3 Feste danach, jeweils gruppiert. Das erste ist das Passafest mit ungesäuerten Broten und dem Fest der Erstlingsgabe, dann eben im Zentrum Pfingstfest und dann im Herbst gibt es noch 3 Feste, Trompetentag, Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Warum sage ich das? Der Palmsonntag steht am Anfang der Feste und hat aber als Symbolik den Palmwedel. Und der Palmwedel weist auf das letzte der Feste, auf das Laubhüttenfest. Da sollen die Israeliten Zweige von den Bäumen reißen, Palmwedel und dann schwingen. Somit spannt der Palmsonntag einen Bogen über alle Feste. Jetzt ganz kurz, Feste haben in Israel immer einen dreifachen Bezug. Einerseits zur Vergangenheit, das ist Erinnerung an ein heilsgeschichtliches Ereignis. Passa, wir denken daran, Gott hat das Volk aus der Sklaverei herausgeholt. Nach Jesus Christus denken wir daran, Jesus Christus ist für uns gestorben zur Vergebung der Sünden und dann auch auferstanden. Fest der Erstlingsgabe. Pfingsten, Juden sagen, zu Pfingsten hat Gott die Tora gegeben, das Gesetz. Nach Jesus Christus Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Geist kommt in die Welt. Das Evangelium, Gott will zu allen Menschen. Laubhüttenfest, Erinnerung. Wir erinnern uns daran, dass das Volk mit Gott durch die Wüste gezogen ist, in Zelten gewohnt hat, in Hütten gewohnt hat und Gott hat unter ihnen gewohnt. Feste haben dann auch immer einen Bezug zweitens zur Gegenwart. Das heißt, wir denken generell daran, Was Gott damals getan hat, kann er auch heute tun. Er ist derselbe Gott. Er hat damals aus der Sklaverei befreit. Er will auch uns heute aus unseren Bindungen, aus unserer Sklaverei, von der Sünde befreien. Wir denken daran, zu Pfingsten, dass Gott auch heute sein Gesetz in unser Herz schreiben will. Und dazu hat er uns seinen Geist gegeben, der Geist, der uns das Gesetz wichtig macht. Ich will solche Menschen aus ihnen machen, die meine Gebote halten, sagt Gott. Oder Jeremia 31, ich will mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Und Laubhüttenfest, Gott will auch heute mit uns wohnen, hier in der Gemeinde und im Herzen jedes Menschen. Und wir sind auch heute ein Volk auf Wanderschaft. Sie weisen als Drittes auch immer auf die Zukunft hin. Passa war im alten Bund der Hinweis, es wird noch einer kommen, der für uns sterben wird, der Messias. Man hat das natürlich noch nicht in ganzer Tiefe erkannt. Neues Testament, es wird ein Gericht geben, aber es wird auch eine Bewahrung geben für die, die unter dem Blut sind. Pfingstfest erinnert uns daran, es wird dauerhaften Frieden geben, dauerhafte Liebe, es wird dauerhaftes Verstehen geben, das Sprachwunder von Pfingsten. Heilsgeschichtlich gesehen sind die Frühlingsfeste, also Passa bis Pfingsten erfüllt. Die Herbstfeste stehen noch aus und das Laubhüttenfest vor allem erinnert uns daran, dass Gott eines Tages sichtbar unter uns wohnen wird. Somit sind die Feste spiegeln wieder praktisch die ganze Heilsgeschichte. Von der Erlösung bis hin zum siebenten Fest, dem Sabbatfest, dem Fest, wo Gott endgültig unter uns wohnen wird. Ich habe jetzt auf diesem Hintergrund versucht, den Palmsonntag einzuordnen. Das ist so ein Fest, das ich seit Jahrzehnten gefeiert habe und ja, Jesus ist eingezogen, alles klar. Aber worum geht's da eigentlich? Worum geht's bei diesem Fest? Es ist nämlich, wenn man es genau nimmt, kein eigenes Fest im Alten Testament. Der Festkalender beginnt eigentlich mit dem Passafest und das ist einige Tage später. Und während ich mich so jetzt in den letzten Monaten damit beschäftigt habe, ist es also für mich ein unglaublich dichtes Fest geworden. Keine Angst, ich predige jetzt nicht zwei Tage. Stoff hätte ich jetzt dafür. Es ist sehr, sehr viel Inhalt drinnen. Und ich glaube, dass es so ein Relikt ist für uns Christen, wo wir so ein bisschen eine Zusammenfassung haben können für vieles, was wir verloren haben aus dem Judentum. Es steht einmal unmittelbar vor Passa, also am Beginn des Festkalenders. Und wie ich schon gesagt habe, es weist auf das letzte Fest hin, spannt also den Bogen. Jesus ist gekommen nach Jerusalem, um zu leiden. Es ist ein Fest, das mit Kommen zu tun hat. Er ist hereingekommen in die Stadt des Königs. Und es weist auf alle drei Feste hin, auf Pfingsten. Zu Pfingsten kommt Jesus durch seinen Geist. Und Laubhüttenfest, Jesus kommt wieder, um hier zu wohnen. Es kommen Christi, das große Thema des Palmsonntags. Gott ist der da war, der da ist und der da kommt. Er ist der Kommende. Und ich bin dann in Exodus, im 12. Kapitel des 2. Buches Mose, im 3. Vers fündig geworden. Da heißt es vorher, dieser Monat soll bei euch der erste sein. Und am 10. des Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Ich überspringe jetzt ein bisschen was. Er soll es verwahren bis zum 14. des Monats und da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Es wurde also ein Lamm von der Herde ausgesondert und ins Haus gebracht, wo es mitgelebt hat. Man hat eine Beziehung aufgebaut und man hat vor allem gesehen, es ist ein Lamm ohne Fehler. Was passiert ist, wenn sie einen Fehler entdeckt haben, weiß ich nicht, ob sie es dann noch ausgetauscht haben schnell. Jedenfalls, der Hohepriester hat auch ein Lamm geschlachtet und der Hohepriester hat dieses Lamm 4 Tage oder 3,5 Tage im Tempel zur Schau gestellt, dass die ganze Gemeinde sehen konnte, ein Lamm ohne Fehler. Und wenn wir das jetzt vergleichen, Johannes der Täufer war aus priesterlichem Geschlecht, also Priester, also sein Vater Zacharias war ja Priester, damit war er automatisch auch aus priesterlichem Geschlecht. Und als Jesus zu ihm kommt, sagt er, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dann hat Jesus 3,5 Jahre gewirkt in der Öffentlichkeit und man hat keine Sünde an ihm gefunden. Ja, und Gott hat das noch bestätigt, indem er gesagt hat bei der Taufe, dies ist mein lieber Sohn. Und Jesus ist am Palmsonntag eingezogen in Jerusalem und zwar von Betphage aus. Und in Betphage, habe ich gehört, wurden die Lämmer zusammengebracht, aus denen dann der hohe Priester ein Lamm auserwählt hat. Der Hausvater Gott hat ein Lamm auserwählt und von Bethphage ist Jesus einmarschiert nach Jerusalem, wie wir gehört haben. Und dann hat er 3,5 Tage lang im Tempel seine intensivsten Auseinandersetzungen gehabt. Wenn wir die Evangelien anschauen, ein großer Teil beschäftigt sich mit diesen 3,5 Tagen hier. Und da waren die Auseinandersetzungen mit den Pharisäern, den Sadduzäern, den Anhängern des Herodes, mit dem Volk. Alle haben also ganz dicht ihn da noch einmal geprüft und sie haben nichts gefunden, außer dass er sich eben irgendwo mit Gott gleichgesetzt hat. Wenn wir jetzt noch einmal auf Palmsonntag direkt zurückkommen, Einzug in Jerusalem. Jerusalem ist die Stadt des Königs. Jesus deklariert sich somit als der König. Und dass er vor dem Fest einmarschiert, ist für mich ein Zeichen, dass er der Herr der Heilsgeschichte ist. Wenn wir sagen, diese Feste, die ganze Heilsgeschichte, spannen sich über den Bogen. Detail am Rande, am 10. des Monats hat der Hausvater das Lamm ausgewählt. Wir hatten 9 Plagen in Israel. Und vor der 10. Plage, am 10. Tag, wählt der Hausvater ein Lamm aus. Und dieses Lamm verschonte Israel damals, die Erstgeborenen, vor der 10. Plage. Und Jesus ist das Lamm, das uns verschont. Er ist praktisch die treibende Kraft hinter der ganzen Heilsgeschichte. Seine Liebe ist es, die die Heilsgeschichte vorantreibt. Er bestimmt das Tempo, er bestimmt die Ereignisse. Die Obersten wollten ihn heimlich nach dem Fest beseitigen, dass es kein Aufruhr gibt. Heimlich, so wie das am besten ist, dass die Leute gar nichts mitkriegen. Irgendwann ist er weg. Aber Jesus hat dafür gesorgt, dass er zu dem vom Vater bestimmten Zeitpunkt stirbt. Und das war am 14. des Monats gegen Abend, also um 15 Uhr. Genau zu dem Zeitpunkt, als der hohe Priester im Tempel das Lamm schlachtet, da stirbt Jesus auf Golgatha. Ebenso ist er am 3. Tag auferstanden. Und der 3. Tag war damals der Tag nach dem Sabbat, während des Festes der ungesäuerten Brote, ist der Tag der Erstlingsgabe, das ist das 3. Fest. Die allererste Ernte, da wird eine Garbe geschwungen und mit Morgengrauen, wo der Priester das Morgenopfer darbringt und die Garbe vor dem Altar vor Gott schwingt und die Sonne aufgeht, in dem Augenblick ist Jesus von den Toten auferstanden, als der Erstgeborene. Das ist ein Erntefest, der Erstgeborene aus den Toten. Er ist die erste Frucht seines Leidens und Sterbens. Um wieder noch einmal zurückzukommen auf den Palmsonntag, es ist ja ein Bild eines Triumphzuges, Jesus marschiert ein, er reitet. Normalerweise sind die Könige und Feldherren so auf stolzen Rossen einmarschiert, nicht? Mit ganz viel Schmuck und Pomp und Trara und Musik und Soldaten, die das Volk so ein bisschen auf Distanz gehalten haben, Leibwächter und ich weiß nicht was noch alles. Man hat Gefangene, die Siegeszeichen mitgeführt, Sklaven, Beute und so weiter. Jesus Christus marschiert so ein bisschen atypisch ein, er reitet auf einem Esel. Der Esel ist ein Tier der einfachen Leute. Jesus kommt als ein einfacher Mensch herein. Es ist ein Lasttier der Esel. Er kommt als Lastenträger, er trägt unsere größte Last, die Sünde, er trägt die Last der Welt, die Schuld der Welt. Der Esel ist ein Friedenssymbol. Ich habe noch nie gehört, dass auf einem Esel Kriege geführt wurden. Er ist ein Friedenssymbol. Jesus bringt dauerhaften, ewigen Frieden, umfassenden Frieden, Frieden mit Gott und Frieden mit Menschen. Da ist immer das Kreuz, vertikal und horizontal. Sein Sattel ist kein prunkvoller Sattel, sondern das Alltagsgewand der Leute. Sein roter Teppich ist das Alltagsgewand der Leute. Wir haben gehört, er hat die Kleider ausgestreut. Unser Alltag, Tag für Tag, ist für Jesus der rote Teppich, ist für Jesus der Prunksattel, auf dem er einreitet. So wertvoll sind wir Jesus Christus. So wertvoll ist unser Leben. Und wenn es uns noch so vielleicht langweilig oder verkorkst oder was immer erscheint, das ist das Leben, das ist das, was Jesus sagt, das ist mein roter Teppich, das ist mein Prunkgewand. Und dann noch ein kleines Detail am Rande. Ich weiß nicht, wer sich von euch mit dem Reiten auskennt und mit Eseln. Ein Eselsfüllen, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist, zu reiten, habe ich gehört, ist unmöglich. Das geht nicht. Ja, also da muss man erst einmal mit viel Geduld und Liebe dieses Füllen überzeugen dazu, dass man drauf sitzt und dass es sich dann auch noch bewegt. Jesus hat sich draufgesetzt und ist eingeritten. Das war sozusagen sein letztes sichtbares Wunder, auf einem Eselsfüllen zu reiten. Und noch ein Detail am Rande. Jesus ist geboren von einer Frau, die noch nie einen Mann hatte. Er ist auf einem Esel geritten, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Er wurde in ein Grab gelegt, in dem noch nie ein Mensch gelegen hat. Und er ist von den Toten auferstanden, was noch nie ein Mensch gemacht hat. Er ist in allem der Erste, in allem unberührt. Ja, Palmsonntag zeigt, wie gesagt, kommen wir zurück auf Christus als den Kommenden. Und ich habe jetzt noch viel über das Kommen Christi nachgedacht. Und so ein bisschen ist das für mich auch das Thema hier des Palmsonntags. Christus kommt. Er kommt auf verschiedene Weise und er kommt zu verschiedenen Zeiten. Wir haben jetzt gehört, Einzug in Jerusalem als mehr oder weniger verborgener König. Die Massen haben ihm noch zugejubelt. Aber es war nicht wirklich ernst. Es war eigentlich das falsche Fest. Sie haben Laubhüttenfest gefeiert, aber da sind noch 7 Feste dazwischen. Zuerst ist Leiden und Sterben. Und dann das Evangelium in die Welt. Und dann kommt noch ein letzter Aufruf. Ich komme noch kurz dazu. Und dann erst ist Wohnen Gottes endgültig mit uns. Jesus ist auch zu Weihnachten gekommen. Als kleiner, hilfloser Säugling. Als Mensch. Und das Interessante daran ist, wenn man die zeitlichen Einreihungen oder Informationen, die uns Lukas gibt, zusammennimmt, dann kommt man hin, dass Jesus ungefähr zur Zeit des Laubhüttenfestes auf die Welt gekommen sein muss. Also sicher nicht das, was wir heute Weihnachten feiern. Und das Laubhüttenfest ist das Fest, erstens der Vollendung, der Fülle, das 7. Fest, aber es ist das Fest des Wohnens Gottes bei den Menschen. Das heißt, Jesus ist gekommen, ist geboren worden zum Fest des Wohnens Gottes bei den Menschen, höchstwahrscheinlich. Jesus Christus kommt letztlich zu Pfingsten. Und zwar kommt er zu Pfingsten auf zweierlei Weise. Die Juden lehren, dass zu Pfingsten die Tora gegeben wurde. Gott hat sein Wort gegeben. Und wir wissen, dass zu Pfingsten Gott seinen Geist gegeben hat. Wort und Geist gehören zusammen. Wenn wir das Wort nur nehmen, sind wir Fanatiker, gesetzlich. Wenn wir nur den Geist haben, dann driftet das in alle Richtungen hinaus. Wir brauchen Wort und Geist. Und Jesus kommt durch seinen Geist. Letztlich, wenn er uns seinen Heiligen Geist gibt, wohnt er selbst bei uns. Und wir brauchen immer beides. Das Wort, das uns sagt, wer wirklich Christus ist. Und der lebendige Christus, der uns sagt, wie wir das Wort zu verstehen haben. Nämlich durch die Augen der Liebe und nicht durch die Augen des Gesetzes oder des Buchstabens. Die zwei gehören zusammen. Und so ist Jesus auch zu Pfingsten gekommen. Und das ist das große, das zentrale Fest. Durch seinen Geist. Beim Sonntag erinnert uns daran, Christus will heute zu uns kommen. Jeder, der Christus noch nicht im Herzen hat, ist eingeladen. Lass Christus in dein Herz. Er kommt als Gerechter und Helfer, wie diese Stelle aus Sacharja lautet. Als Gerechter und Helfer. Er will heute kommen. Er will auch in die Gemeinde kommen, nicht nur ins Einzelnen. Wir sind nicht eine Sammlung von Individualisten. Wir sind gemeinsam Leib Christi. Nicht ich bin Leib Christi. Nicht irgendwer hier ist Leib Christi. Zusammen sind wir Leib Christi. Und die Gemeinde ist umfassend, weltweit. Wir sind hier sozusagen Glieder der Gemeinde Leib Christi. Aber als Gemeinschaft. Das heißt, die Gemeinschaft ist so absolut zentral. Man kann nicht alleine Christ sein. Man kann nur in Gemeinschaft Christ sein. Und Palmsonntag erinnert auch daran, das ist auch prophetisch, dass Christus wiederkommen wird, und zwar mit großer Macht und Herrlichkeit. Und ich habe an mehreren Stellen gefunden in der Bibel, mit allen seinen Heiligen wird er wiederkommen und wird 1000 Jahre hier auf Erden ein Friedensreich regieren. Und das Interessante ist, wo kommt er? Wohin kommt er? Nach Jerusalem, nicht nach Washington oder New York oder Brüssel oder Peking oder Moskau. Auch nicht nach Rom. Er wird nach Jerusalem kommen und er wird von Jerusalem regieren. Das ist ganz, ganz zentral. In Jerusalem ist Berg Zion, in Jerusalem ist das Heiligtum. Und wenn wir jetzt an dieses letzte Kommen Christi denken, dann sehen wir, hier gibt es die Herbstfeste. Und es ist interessant, es ist mir noch nie so bewusst aufgefallen, die Herbstfeste sind aus unseren christlichen Kirchen in unserer Liturgie und Tradition verschwunden. Die Frühlingsfeste, das sind die Feste, die erfüllt sind, an die denken wir und die feiern wir. Und es ist wichtig und gut, dass wir uns an Gottes Taten erinnern. Aber die Herbstfeste, das sind die prophetischen Feste. Wir blicken nicht oder viel zu wenig nach vorne. Und die Herbstfeste beginnen am ersten Tag des 7. Monats. 7. Monat, wir haben 6 Monate vorher, 6 Monate Arbeit. Und jetzt am ersten Tag des 7. Monats, Trompetentag. Das läutet jetzt ein. Das ist sozusagen letzter Aufruf Gottes. Der Feind hat alle Stellungen besetzt. Er ist bereit zum Kampf, zur letzten Schlacht. Und Gott sagt, Gericht steht vor der Tür. Letzter Aufruf zur Umkehr, letzter Aufruf zur Buße, letzter Aufruf zur Mobilmachung. Es gibt noch sehr, sehr viel Arbeit, eine große Ernte steht an. Das Laubhüttenfest ist ein Lesefest, das Fest der Lese wird es auch genannt, in, glaube ich, 3. Mose. Und Lese hat was mit Wein zu tun und da ist mir das Gleichnis vom Weinberg eingefallen. Jesus, der Herr des Weinberges geht durch und sucht Arbeiter. Und eine Stunde vor Tagesende sieht er immer noch Leute am Marktplatz stehen und sagt, hey, was steht ihr da müßig herum? Es gibt Arbeit, kommt raus in den Weinberg. Letzter Aufruf, letztes Posaunenblasen. Es stehen immer noch so viele herum, die noch nicht wissen, worum es geht. Und ich glaube, ich bin ganz überzeugt, dass das Posaunenfest, das wir derzeit erleben, dass das Posaunenfest in Erfüllung begriffen ist. Gott bläst die Posaunen. Wenn man sich so umschaut, Umweltzerstörung, Konflikte überall, Propheten, Christus überall, Heilsbringer. Wir haben 9/11, diese Anschläge auf das World Trade Center, das war so eine richtige Wende, hat man den Eindruck. Ängste überall, die Welt ist so in Aufruhr begriffen, das Meer, das Völkermeer brodelt. NSA, Überwachungsstaat und so weiter und so fort. Ich will da jetzt gar nicht viel reden. Man muss schon ziemlich blind sein, dass man nicht sieht, dass die Posaunen Gottes schon tönen. Und ich merke auch in den christlichen Gemeinschaften, ich habe doch auch Kontakt zu verschiedensten, es brodelt auch hier. Diese Rückbesinnung auf Israel, das führt uns schon Richtung Versöhnungstag. Man fängt an, sich an die Wurzeln zu erinnern. Wo kommen wir eigentlich her? Wir sind die eingepropften Ölzweige, wir Christen aus den Völkern. Der Stamm ist Israel. Und warum gibt es so viel Spaltung in den Kirchen? Weil wir lauter eingepfropfte Ölbäume sind ohne Stamm. Wir wissen nicht, wie wir das Ding zusammenbringen sollen. Ohne Israel schaffen wir das nicht. Israel und die Völker sind die gesamte Gemeinde, die Christen aus den Völkern, aber nur gemeinsam. Und ich finde es so wunderbar, dass es so viele Initiativen gibt, die sich immer mehr mit dem beschäftigen, zurück zu den Wurzeln, wo kommen wir her? Und der Trompetentag läutet eine 10-tägige Bußzeit ein. Wir haben die 10 Plagen in Ägypten, wir haben die 10-tägige Bußzeit. Ein Reinemachen ist angesagt. Und ich glaube, das ist viel, wo auch wir und auch wir Christen und auch jede Gemeinde reinmachen muss. Und dann kommt der Versöhnungstag am 10. des Monats. Wir hatten am 10. wird das Lamm ausgewählt und am 10. des Monats ist der Versöhnungstag. Und der Versöhnungstag ist ein sehr ernster Tag, der einzige Fasttag, der einzige angeordnete Fasttag, wo von Abend bis Abend nicht gegessen wird. Sonst dürfen die Israeliten das ganze Jahr nach Herz und Lust essen. Sie dürfen, sie müssen nicht, aber sie dürfen. Es ist ein Tag, wo man sich nur mit Gott beschäftigt. Es ist ein Entscheidungstag, Gericht oder Gnade. Der Versöhnung ist mehr. Jesus Christus ist gestorben. Sein Blut hat er vergossen, aber Versöhnung ist mehr als die Vergebung. Versöhnung ist auch Umkehr. Wir müssen umkehren. Es ist zu wenig zu sagen, ja super, meine Sünde ist vergeben und ich mache weiter wie bisher. Nein, ernsthafte Umkehr ist gefragt. Und die Juden nehmen diesen Tag, diese 10 Tage sehr, sehr ernst. Und es ist der einzige Tag, wo der Hohepriester ins Allerheiligste gegangen ist. Der einzige Tag im Jahr. Und wenn er lebendig herausgekommen ist, dann kam er heraus mit den Worten Shalom. Und Jesus Christus ist am 3. Tag lebendig zurückgekommen und 8 Tage später ist er zu den Jüngern gekommen mit den Worten Shalom. Das ist 10 Tage nach seinem Sterben, ist er gekommen mit den Worten Shalom. Es ist Friede, Friede zwischen Gott und Menschen oder eben Gericht. Und wenn man so sieht, was Pfingsten begann, ist sehr, sehr bald ins Stocken geraten, dieses Eins. Nicht mehr Jude noch Heide, nicht mehr Sklave noch Freier, Mann noch Frau, sondern alle eins in Christus. Und davon sind wir weit weg und die Christen haben sehr bald viele Fehler wiederholt, die die Israeliten gemacht haben. Wie denn nicht? Und da haben wir sehr viel reine machen. Und auch, ich glaube, jede Gemeinde täte gut daran und jede Ehe und jede Beziehung, jedes Beziehungsmuster, jedes Beziehungsgeflecht tut gut daran, einmal im Jahr wirklich rein zu machen und sich hinzusetzen und zu sagen, wo haben wir Versöhnung nötig? Wo streiten wir nur um des Kaisers Bart? Wo geht es um Lächerlichkeiten, um Kränkungen, aber überhaupt nicht um die Sache, dass wir streiten? Es ist Friede mit Gott. Und dann, an dem Abend dieses Versöhnungstages, beginnt das große Feiern. Es ist Friede. Und dann in der Folge ab dem 15. das Laubhüttenfest, eben wieder ein Erntefest. Denn das Kommen Christi hat immer 2 Ziele. Das erste ist Ernte, Menschen zu gewinnen. Und das zweite ist, dass Christus unter uns wohnen will. Und so erinnert mich der Palmsonntag eben daran, dass Christus zuerst gekommen ist, um zu dienen, die Lasten abzunehmen, ein Gerechter und ein Helfer von der Sünde zu befreien. Dann ist er gekommen, um unsere Herzen zu verändern, in unseren Herzen zu leben, und er wird kommen, um endgültig mit uns zu leben und ewig in seinem Friedensreich. Amen.